Über die Kindheit von Johannes dem Täufer erfahren wir nichts. Wir beschäftigen uns ja in dieser Reihe mit dem Johannes dem Täufer. Lukas berichtet ganz knapp über seinen Werdegang. Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist, erlebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Wie lange er in der Wüste lebte, ist nicht bekannt. Ob er als Einsiedler dort lebte oder ob er sich einer Gruppe angeschlossen hatte, einer Gemeinschaft, wissen wir nicht. Es gibt Leute, die vermuten, er hätte sich der Essener angeschlossen, die mal Israel besuchten, die kommen meistens dann in den Höhlen von Qumran und diese Gruppe. Aber das ist wirklich nur eine Vermutung. Es gibt keinen Hinweis, wo man sagen kann, ja, das ist anzunehmen. Eines ist jedoch sicher, er war eine sehr außergewöhnliche Person mit einem speziellen Lebensstil. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar, um seine Hüfte einen Ledergürtel und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Also Honig kann ich mir vorstellen, obwohl ich nicht ein Honigliebhaber bin, aber Heuschrecken finde ich eher schrecklich. Aber ich glaube, es muss eine Delikatesse sein, aber jedenfalls lebte er so. Er trank auch keinen Alkohol. Er lebte wie ein Gottgeweihter, denn der Engel Gabriel sagte zu seinem Vater, schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Ganz etwas Besonderes, schon im Mutterleib. Wir werden noch auf diesen Zusammenhang kommen, wenn es heißt, dass er einer der größten Propheten war. Johannes der Täufer hatte eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen und der Evangelist Johannes spricht über seinen Dienst bereits im ersten Kapitel seines Evangeliums. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er war als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er war selber nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Das Licht, von dem Johannes hier spricht, ist der Messias, Jesus. Einige Zeilen weiter berichtet der Evangelist Johannes, wie Johannes auf dieses Licht hinwies. In welcher Weise Johannes auf Jesus hinwies, macht folgende Begebenheit deutlich. Und mit dieser Begebenheit werden wir uns heute morgen beschäftigen. Bevor wir uns dem Text zuwenden, möchte ich noch ein mögliches Missverständnis klären. Heute begegnen uns nämlich zwei Männer mit Namen Johannes. Der eine ist der Evangelist Johannes, ein Jünger Jesu. Der hat das Johannesevangelium geschrieben, der hat die Johannesbriefe geschrieben, die drei, und der hat die Offenbarung geschrieben. Das ist der Evangelist Johannes. Und wir haben jetzt einen Text aus dem Johannesevangelium, das eben dieser Jünger von Jesus geschrieben hat. Übrigens auch, wird auch bezeichnet als der Jünger, der Jesus liebte. Oder wenn ihr Bilder seht vom Abendmahl, dieser Jünger, der den Kopf an die Brust von Jesus lehnt, so an Jesus heranlehnt, das ist der Johannes. Der Jünger, den Jesus besonders liebte oder wie auch immer. Und dann haben wir den Johannes, den Täufer. Das ist unsere Hauptperson heute natürlich und da haben wir auch schon einiges gehört in den letzten beiden Predigten. Nur, dass wir das nicht immer verwechseln, wenn ich immer von Johannes spreche. Es gibt also zwei Johannes, den Evangelisten und den Täufer. Als Johannes mit seinem öffentlichen Dienst begann, strömten die Menschen zu ihm. Er übte auf die Juden eine große Anziehungskraft und Faszination aus. Die Menschen spürten, dass Johannes mit besonderer Vollmacht wirkte. Die Menschen ahnten, dass er mit göttlicher Autorität sprach und handelte. Und einige Juden werden bestimmt noch gewusst haben und sich daran erinnern, über die besonderen Umstände bei seiner Empfängnis und Geburt. Und das war bestimmt auch unter den Leuten ein Gesprächsthema. Weißt du, das ist eben dieser Johannes, der damals der Vater Zacharias im Tempel war. Und dennoch er nicht Zacharias genannt wurde, sondern Johannes, weil ein Engel hat ihm das gesagt. Das war bestimmt Gesprächsthema, das wusste man. Und es dauerte nicht lange, da geschah, was geschehen musste. Das religiöse Führungsgremium in Jerusalem, der Hohe Rat, oder wie es im griechischen Grundtext heißt, das Sanhedrin, wollte wissen, wer Johannes ist und vor allem mit welcher Vollmacht er handelt. Der Hohe Rat war eine Versammlung von 71 Männern, Hohepriester, Schriftgelehrte und Ältesten des Volkes. Es war dieser Rat, der später Jesus festnehmen ließ und ihm dem römischen Reich, dem römischen Statthalter zur Kreuzigung übergab. Diese Männer von diesem Sanhedrin oder diesem Hohen Rat sandten Priester und Leviten, die sich über die Person von Johannes Klarheit verschaffen sollten. Sie ließen Johannes fragen, wer er selber eigentlich sei. Die Antwort des Johannes war unmissverständlich, denn er wollte von Anfang an klarstellen, dass nicht er das Licht ist, nicht er der Messias ist, auf den Israel wartete, sondern er sagt es in aller Deutlichkeit gleich am Anfang, ich bin nicht der Messias. Falls irgendjemand auf die Idee gekommen wäre, dass ich der Messias sein könnte, ich bin es garantiert nicht. Denn ich werde auf das Licht hinweisen. Also er war unmissverständlich und er sagte damit, dass er nicht der ist, auf den Israel wartet, nämlich der, der die Menschen erlösen wird, der für Israel das Reich Gottes aufrichten wird. Aber die Priester und Leviten waren mit dieser Antwort nicht zufrieden. Sie wollten wissen, in welche Schublade sie diesen Johannes stecken sollten. Sie hatten noch keine Schublade gefunden. Das ist ja bei uns manchmal auch so. Wir wollen manchmal wissen, bis wir wissen, wo wir das, was uns gesagt wird, wo wir das einordnen können. Und sie wollten das einordnen, sie wollten die Schublade finden, wo sie diesen Johannes reinschieben konnten. Wer bist du dann, wollten sie wissen. Und nun begannen sie aufzuzählen, wer er sein könnte. Bist du Elia? Das war doch schon sehr gut, finde ich. Das war ein ausgezeichneter Vorschlag, da waren sie schon ganz nahe bei dem, was wirklich zutraf. Der Engel Gabriel sagte ja zu Zacharias, dem Vater von Johannes, erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Also Engel Gabriel brachte Johannes den Täufer auch mit Elia in Verbindung. Selbst Jesus bestätigte später, dass Johannes der Täufer im selben Geist wie Elia wirkte und der angekündigte Wegbereiter sei. Und so würden wir von Johannes eine eindeutige Zustimmung erwarten. Ja, ich bin Elia. Doch seine Antwort überrascht, nein, das bin ich nicht. Der bin ich nicht. Komisch, hä? Warum verneint er? Wusste er nicht, wer er in Wirklichkeit war? Doch, Johannes wusste ganz genau, wer er war. Er war eben nicht Elia, der vom Himmel zurückgekommen war. Er war nicht die Person Elia. Die Person Elia erschien, als Jesus auf dem Berg der Verklärung war. Da kam die Person Elia und Mose. Und wie wir in der letzten Reihe gehört haben, wird Elia vermutlich auch nochmals auf dieser Erde erscheinen. Das sehen wir in der Offenbarung. Also Johannes war nicht die Person Elia. Er war Johannes, der im Geist und in der Kraft Elias wirkte. Das ist ein Unterschied. Er erfüllte einen Auftrag wie Elia, aber er war nicht Elia, sondern Johannes. Es war auch nicht eine Auferweckung des Elias. Und deshalb verneint er diese Frage. Johannes wollte nicht mit einer Person identifiziert werden, die er gar nicht war. Und sie fragten weiter, bist du der Prophet, der kommen soll? Sehnsüchtig warteten die Juden auf diesen Propheten. Mose kündigte ihn den Israeliten vor seinem Tod an. Er sagte, einen Propheten wie mich wird Jahwe aus euren Brüdern, aus eurer Mitte berufen, auf den sollt ihr hören. Einen Propheten. Das ist so ein halbpatziges Zitat aus der Guten Nachricht. Also ich halte sehr viel von der Guten Nachricht-Übersetzung. Ich zitiere ja viel aus dem Alten Testament, aber da musste ich einfach korrigierend eingreifen. Deshalb ist es nur ein halbpatziges Zitat, weil die Gute Nachricht hier übersetzt, Gott wird immer wieder einen Propheten schicken. Aber er wird nicht immer wieder einen Propheten schicken. Er wird den einen Propheten schicken. Das Neue Testament bestätigt das, weil Israel immer noch, ihr könnt das Neue Testament lesen, die Evangelien, es ist immer die Frage, ist er der Prophet? Dieser eine Prophet, von dem Mose gesprochen hat. Dieser Prophet, auf den sie hören sollten, wird der Messias sein. Ich sage das nur, wenn ihr jetzt eine gute Nachricht habt und dass diese Stelle nachlesen, dann denkt ihr, er hat was ganz anderes gesagt. Das ist richtig. Wenn ihr mit mir nachher diskutieren wollt, könnt ihr das. Aber das ist richtig. Das immer wieder ist nicht korrekt. Es geht um diesen einen Propheten und ganz Israel wartet auf einen Propheten und die Frage nach diesem einen Propheten war im Grunde genommen, ob sie das begriffen haben oder nicht, die Frage nach dem Messias. Und deshalb konnte die Antwort von Johannes nicht anders ausfallen, nein. Die Delegation aus Jerusalem wurde langsam etwas ungeduldig. Sie fanden einfach keine Schublade, in die sie Johannes stecken konnten. Und so fragten sie ihn, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Wir können nicht mit leeren Händen zurückkommen. Was sagst du selbst, wer du bist? Johannes erklärte nun, wer er ist. Das tat er, indem er seinen Auftrag in den Vordergrund stellte. Und dazu wies er die Leute auf eine Prophezeiung des Jesajas hin. Er zitierte aus Jesaja, Kapitel 40, Vers 3. Ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Es war alles klar eigentlich. Jetzt hatten sie eigentlich die Schublade. Jetzt wussten sie, wer Johannes war. Und übrigens auch die Pharisäer standen dort bei den Leuten und hörten, was da gesprochen wurde. Und jetzt mischten sie sich in das Gespräch ein und sagten, wenn du weder der Messias bist, noch Elia, noch der verheißene Prophet, warum taufst du dann? Komisch, oder? Ich finde das sehr eigenartig, wie die jetzt auf diese Frage kommen. Eben hatte doch Johannes gesagt, wer er war. Es wäre logischer gewesen. Sie hätten gefragt, wie er seinen Auftrag, seine Aufgabe als Wegbereiter erfüllen werde. Und erstaunlich ist auch, dass sich offensichtlich niemand interessierte, wann der kommen wird, für den er den Weg vorbereitet. Das wäre doch die normalste Frage, wenn er sagt, ich bin gekommen, um den Weg vorzubereiten. Was ist die normale Frage? Wann kommt er? Und nicht so eine blöde Frage, warum taufst du? Das ist eine Frage von der Autorität. Man merkt, sie spielen auf die Person. Es geht ihnen nicht um Inhalt. Sie wollen nicht mehr erfahren. Sie wollen nur irgendwie ihr Gesetz schauen, ob das nach ihrem Gesetz so läuft. Die wichtigen Fragen haben sie leider nicht gestellt. Sie fragen ihn nach seiner Vollmacht, wer ihm die Autorität gegeben hatte, hier zu taufen. Und Johannes ging auf diese Frage eigentlich gar nicht wirklich ein, sondern er sprach davon, was er tat. Ich taufe mit Wasser. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Es ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Die Pharisäer fragten nicht mehr weiter. Ich hätte weiter gefragt. Johannes sagt, er ist in der Mitte. Dann hätte ich doch gefragt, ja wo? Das hat sie nicht interessiert. Es ist wirklich erstaunlich, dass Menschen oft die wichtigen Fragen gar nicht stellen. Deutlich hätte Johannes nicht sagen können, dass der Messias bereits auf dieser Erde lebt. Warum wollten sie nicht mehr wissen? Warum fragten sie nicht nach? So frage ich mich auch heute oft, warum wollen Menschen nicht mehr und genauer über die Bibel und über Jesus Bescheid wissen? Warum fragen sie nicht? Was wir als Christen glauben. Ich bin nun schon einige Jahre Christ und mich haben noch kaum jemand aus meiner Familie und aus meiner Verwandtschaft gefragt, Jürg, was glaubst du eigentlich? Warum bist du nicht in einer Landeskirche, sondern in einer Freikirche? Bei uns sind alle in der Landeskirche katholisch und evangelisch. Warum? Warum interessiert man sich nicht für diese Fragen? Man kann ja nachher sagen, ja, der spinnt, ist mir egal. Aber überhaupt nicht einmal das Interesse daran, zu erfahren, was jemanden im Leben bewegt, der einem nahe steht. Dieses Desinteresse erstaunt mich immer wieder und ich finde es auch bedauerlich, wie stark das Desinteresse in unserer Gesellschaft verbreitet ist. Nun, diese Begebenheit spielte sich in Bethanien ab, einer Ortschaft auf der Ostseite des Jordans, dort, wo Johannes taufte. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes und als er ihn auf sich zukommen sah, denn er hat ihn bereits getauft, rief er laut, seht, hier ist das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Das Lamm Gottes. Johannes wusste also um den Leidensweg von Jesus. Wir haben ja letzten Sonntag gesehen, dass der Zacharias vor allem das Reich Gottes sah, die Herrschaft von Jesus. Und Johannes sieht hier den leidenden Jesus, der sich opfert, das Lamm Gottes, das für die Sünden der Menschen geopfert wird. Er knüpft mit dieser Aussage bei dem Propheten Jesaja und er voraussagte, er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Wie ein Lamm. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Und warum dieses Lamm zur Schlachtbank geführt wurde, sagte Jesaja unmittelbar vorher. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hatte der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Es ging um die Sünde der Menschen, die Jesus für uns am Kreuz bezahlte. Seht, hier ist das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Das Lamm ist von Jesaja, von dem Jesaja sprach, bezieht sich auf ein wichtiges Ereignis in der Geschichte Israels. Es ist die 10. Plage in Ägypten, als die jüdischen Familien ein Lamm opfern mussten und mit dem Blut der Opfertiere mussten sie die obere und die seitlichen Balken des Türrahmens bestreichen. Wenn sie das getan hatten, ging der Tod an ihnen vorbei. Wer das nicht getan hatte, bei denen starben alle Erstgeborenen. Das war das Passahlamm. Und diese Plage führte dazu, dass Israel aus der Knechtschaft in Ägypten befreit wurde. Und damals stand die Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft im Vordergrund. Beim Lamm Gottes steht die Befreiung von der Knechtschaft der Sünde im Zentrum. Und Paulus nahm übrigens dieses Motiv vom Lamm Gottes auch auf, ebenfalls auf. Er forderte die Korinther auf, entfernt den alten durchsäuerten Teig, Bild für die Sünde, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid, ein frischer, ungesäuerter Teig, so sündlos. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passahlamm ist, Christus. Ist Jesus dein Passalam? Sind deine Sünden vergeben? Schau, hier ist das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Das Lamm Gottes, das deine Sünde wegnimmt. Doch das geschieht nicht automatisch. Es geschieht nur dann, wenn du das willst. Es geschieht, wenn du die Kontrolle über dein Leben Jesus übergibst. Es geschieht, wenn du deine Sünden bekennst. Im Johannesbrief steht das so: Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Hast du dein Leben Jesus anvertraut? Bist du dir ganz sicher? Oder bist du vielleicht nur religiös oder gottesfürchtig? Das ist ein Unterschied. Wir hatten mal hier eine junge Frau, die von England kam, die hat sich in einen Engländer verliebt, der war Christ. Und dann hat sie unsere Plakate gesehen in den Trams, dann ist sie in unseren Gottesdienst gekommen und dann war sie immer hell begeistert von den Gottesdiensten. Sie fand es schade, dass sie nicht alle Bibelstellen sah, dass sie sie aufschreiben konnte. Dann kam ihr Freund, dann ging es um die Hochzeit, dann sagte sie mir, ja, also wenn ich heirate, dann ist es mir wichtig, dass du wirklich auch vom Glauben her viel sagst, dass du evangelisierst und so weiter. Ich habe immer so ein bisschen ein spezielles Gefühl gehabt. Ich war irgendwie fasziniert von dieser Frau, habe nie recht gewusst, ist sie wirklich Christ? Und dann hat sie sich kurz vor der Hochzeit, hatten wir noch eine Taufe und dann haben sich beide kurzfristig für die Taufe angemeldet. Also das Gespräch war schon durch mit den anderen, die sich taufen ließen und habe gesagt, komm, ich komme noch am Samstag zurück, können wir das noch besprechen. Und am Samstag vor der Taufe ging ich dann zu ihnen. Und dann sagte sie, habe ich ihr das alles erklärt, wie das geht mit der Taufe und ihrem zukünftigen Mann. Und dann habe ich gesagt, eben und bei uns ist es so, wir erzählen einfach immer, wie wir Jesus kennengelernt haben. Und dann hat sie gesagt, ja, was soll ich da erzählen? Sie sagt, ja, nichts groß, erzähl einfach, wie du Jesus kennengelernt hast. Wie du dich mit ihm verbunden hast. Das hat doch eine Geschichte, das ist ja mal geschehen, so wie du morgen heiratest, so hast du doch mal mit Jesus irgendeine Vereinbarung getroffen, hast dein Leben ihm anvertraut. Erzähl das einfach. Sagt sie, nein, ich habe nichts zu erzählen, ich weiß das nicht. Dann habe ich gesagt, ja, hast du das noch nie gemacht? Nein, das habe ich nicht gemacht. Dann habe ich gefragt, willst du das? Ja, das möchte ich. Dann sind wir niedergekniet und haben gebetet. Am anderen Tag wurde sie getauft und sie sagte, gestern war der schönste Tag in meinem Leben. Das war eine Frau, die war fromm und gottesfürchtig, aber noch nicht wiedergeboren. Das ist ein großer Unterschied. Haben wir wirklich uns Gott ganz zugewandt? Nun, Johannes sagte noch etwas über Jesus. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Stimmt das? War Jesus vor Johannes da? Johannes war doch ein halbes Jahr älter als Jesus. Johannes will damit sagen, dass Jesus von der Ewigkeit in die Endlichkeit gekommen war. Jesus ist Gott und er hat keinen Anfang und kein Ende. Der Evangelist Johannes beginnt sein Evangelium mit den Worten, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Oder das Wort war Gott. Das Wort kam von der Ewigkeit, aber wer ist dieses Wort? Einige Verse später entschlüsselt Johannes diese geheimnisvolle Aussage, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Jesus ist dieses Wort. Er kam von der Ewigkeit in die Endlichkeit. Er hatte die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Deshalb sagt der Täufer, dass Jesus vor ihm existierte. Und nochmals betont Johannes, der Täufer, seinen Auftrag. Auch ich kannte ihn nicht, aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Johannes hatte ein ganz besonderes Erlebnis, das für ihn deutlich zeigte, dass Jesus der Sohn von Maria, der Gottes Sohn ist. Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Einige werden die Beschreibung dieses Geschehens aus dem anderen Evangelium kennen. Lukas beschrieb das Geschehen folgendermaßen: Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel. Der Heilige Geist kam in sichtbare Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Bemerkenswert, so nebenbei bemerkt, finde ich, dass der Heilige Geist wie eine Taube vom Himmel herunterkam. Mir ist keine andere Begebenheit bekannt, bei der der Heilige Geist mit einer Taube, im Bild einer Taube erschienen war. Gott hätte ja wie am Pfingsten den Heiligen Geist mit Feuerflammen auf Jesus kommen lassen können. Aber ich meine, das ist meine persönliche Meinung, dass Gott das nicht getan hat, weil er damit die Einzigartigkeit seines Sohnes betonen wollte. Bei ihm war es eben eine Taube, bei einem anderen war es Feuer vom Himmel. Und sein Sohn ist einzigartig. Wir können diese Taufe, was hier geschehen ist, nicht vergleichen mit unserer Geisterfüllung. Das ist etwas anderes, eine andere Qualität. Es ist die Einzigartigkeit seines Sohnes. Und für Johannes war das, was er beobachten konnte, die Bestätigung dafür, dass der Sohn der Maria der Messias ist. Gott hat ihm das zuvor offenbart. Ich kannte den Messias bis dahin nicht, sagte er, aber Gott, der mich gesandt und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt: Der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Genau. Und für die, die immer noch zweifeln wollten, bezeugt Johannes ein weiteres Mal: Das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Johannes sagt über Jesus, dass er für die Sünde der Welt geopfert werden wird und dass er die Menschen nicht mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist taufen wird. Am Karfreitag starb Jesus für unsere Sünde und seit Pfingsten werden Menschen nicht nur mit Wasser, sondern auch mit dem Heiligen Geist getauft. Und am nächsten Tag kam Jesus nochmals an den Ort, wo Johannes taufte. Und Johannes blickte ihn an und sagte: Seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Und zwei Jünger des Johannes, die das hörten, folgten Jesus nach. Jesus ist das Lamm Gottes. Er ist das Lamm Gottes, der dir deine Sünden wegnimmt. Schau, das Lamm Gottes, das deine Sünden wegnimmt. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist. In eine Welt, die dich nicht freundlich empfangen hat. Aber du wusstest das. Und du bist gekommen, weil du uns Menschen liebst und weil du genau das tun wolltest, unser Problem der Sünde lösen. Und dafür möchte ich dir von Herzen danken. Und ich wünschte mir, dass noch viel mehr Menschen wirklich fragen nach dir, dass sie die richtigen Fragen stellen, die wichtig sind. Und dass du uns dann auch bereit machst, gute Antworten zu geben. Damit noch viele Menschen erfahren, was für ein Geschenk es ist, wenn du uns begegnest und wenn du uns unsere Sünde wegnimmst. Wir beten dich an. Amen.